SWR 2 Leben.
Ja, es hat diese beiden Brände gegeben von Fahrzeugen. Die Polizei konnte dann feststellen im Laufe der ersten Ermittlungen am Tatort, dass Brandbeschleuniger eingesetzt worden sind, sodass man natürlich davon ausgehen konnte, es handelte sich um Brandstiftung.
Oberstaatsanwalt Ulrich Scherding, Frankfurt-Oder.
Wir sind 2012 hergekommen und dann sind 2013 die Flüchtlinge gekommen in die Gemeinschaftsunterkunft. Und dann war halt die Frage, was machen wir? Die Flüchtlinge sind direkt vor unserer Haustür. Machen wir was? Engagieren wir uns oder ziehen wir uns raus aus der Geschichte?
Vor dem Hintergrund, dass es sich bei den Geschädigten um sogenannte Flüchtlingshelfer handelte, entstand natürlich zunächst der Verdacht, dass es sich bei den mutmaßlichen Tätern um solche handelt, die politisch anderer Auffassung waren, sprich Personen, die etwas gegen Flüchtlinge hatten und vor allen Dingen auch gegen Leute, die sich darum kümmern.
Es ist einer der letzten schönen Herbsttage. Im großen Garten eine Feuerstelle, bunte Fähnchen an Holzstöcken, Windspiele, Sitzgruppen. An den Garten grenzt der Neuhardenberger Schlosspark. Horst Nachtsheim und Hilde Nies Nachtsheim kennen sich seit Jahrzehnten, sind 2007 ein Paar geworden, haben geheiratet und sind wenige Jahre später von Baden-Württemberg nach Neuhardenberg im Osten Brandenburgs gezogen.
Das ist ein kleines Paradies, eine Idylle. Und ja, da drüben ist ja dann gleich die GU, das Heim, das Flüchtlingsheim. Ne? Hier ist die Idylle und draußen ist die Welt.
Neuhardenberg, ein eigentlich unauffälliges brandenburgisches Dorf mit knapp 2700 Einwohnern. Wäre da nicht das Schloss derer von Hardenberg mit Orangerie, riesigem Schlosspark und einer Kirche, die 1817 nach Plänen des preußischen Baumeisters Karl Friedrich Schinkel errichtet wurde. Die Stiftung Schloss Neuhardenberg hat das alles restauriert, ein luxuriöses Hotel gebaut, mit einer Gastwirtschaft, in der man selten Dorfbewohner antrifft. Auch die Ausstellungen und Konzerte werden eher von Berlinern als von Neuhardenbergern besucht. Im Schlosspark traten Konstantin Wecker und Element of Crime auf. In der Schinkelkirche, in die kaum mehr als ein paar Dutzend Leute passen, sang Udo Lindenberg. Und dann kommen Flüchtlinge. 2013, ein Jahr nach den Nachtsheims.
Davor haben wir schon überlegt, wir kommen jetzt in die Rente. Was könnten wir denn noch machen? Und dann haben wir uns überlegt, vielleicht so ein Projekt in Afrika unterstützen mit Straßenkindern. Und dann sind die Afrikaner plötzlich hier, die Somalier, die ersten. Und dann ist die Frage, schottest du dich ab oder machst du mit? Und für uns war eigentlich gleich klar, wir machen mit.
Als erste werden 28 Somalier aus der brandenburgischen Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt nach Neuhardenberg gebracht. Sie steigen vor dem Pentagon aus. So nennen die Leute hier das Plattenbauensemble aus DDR-Zeiten, direkt gegenüber von Nachtsheims Haus. Einer der fünf Blöcke steht leer. Nach und nach ziehen bis zu 250 Asylbewerber ein.
Und da haben wir einen Imbiss vorbereitet. Und ich habe im Internet geguckt, was heißt herzlich willkommen auf Somalisch, so oder wada. Da habe ich ein großes Plakat an die Wand gehängt. Und dann kam endlich der Bus mit den Somaliern aus Eisenhüttenstadt. Und dann sieht eine von den somalischen Frauen das Plakat. Dann lacht sie, deutet darauf hin, so oder wada. Dann kommt sowas wie Bewegung und dann haben wir gewusst, das müssen wir fortsetzen. Ja? Also dieses So, da war da, dieses herzlich willkommen, das war, also für mich war das wie ein Auftrag.
Als Horst und Hilde Nachtsheim beschlossen hatten, ihr altes Leben in Baden-Württemberg aufzugeben und nach Brandenburg zu ziehen, konnten sie nicht ahnen, dass sich viel mehr ändern sollte, als sie vermutet hatten. Dass sie einen großen Teil ihrer Zeit Menschen widmen würden, in deren Leben sich noch viel mehr änderte. Hilde fährt im ersten Jahr Flüchtlinge zu Ärzten und ins Krankenhaus, organisiert Übersetzer, unterstützt Frauen bei der Geburt ihrer Kinder. Horst erteilt Deutschunterricht, Leistungsstufen B1 und B2. Sie organisieren Spielenachmittage für die Kinder, feiern Feste am Ramadan und sie hadern mit der Gleichgültigkeit vieler Neuhardenberger den Flüchtlingen gegenüber.
Der Umgang ist ein distanzierter Umgang. Die Flüchtlinge sind jetzt halt nun mal da. Kann man nicht ändern, die Situation. Ich denke, die Mehrzahl der Neuhardenberger haben das mittlerweile akzeptiert, dass Flüchtlinge hier sind. Aber dass es ein Miteinander gibt, da denke ich, davon sind wir sehr weit entfernt.
Die Flüchtlinge wissen, dass sie immer zu Horst und Hilde Nachtsheim kommen können. Das restaurierte alte Haus steht ihnen offen, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie welche anbieten möchten oder einfach zu Kaffee und Kuchen. Heute kommt Roland Atscher. In Kamerun erlitt er eine schwere Kopfverletzung, die dort nicht behandelt werden konnte. Die Schmerzen wurden immer heftiger. Darum entschloss er sich, nach Deutschland zu kommen. In Deutschland wird die Krankheit ebenfalls nicht behandelt, nicht einmal diagnostiziert. Denn er benötigt einen Überweisungsschein für einen Facharzt. Und den bekommt er nicht.
Und zuerst habe ich einen Überweisungsschein zum Facharzt, aber es wurde abgelehnt. Erste und zweite. Und jetzt warte ich, dass der dritte Überweisungsschein bestätigt, dass ich zum Facharzt gehe. Und möchte ich auch, dass meine Krankheit ist erkannt, dass ich krank bin.
Roland Atscher ist länger in Ostbrandenburg als Hilde und Horst. Seit 11 Jahren lebt er hier in Flüchtlingsheimen. Arbeiten darf er nicht. Eine elektronische Gesundheitskarte wird ihm verwehrt.
Das heißt, er muss, wenn er krank ist, zur Heimleitung gehen, muss dort praktisch einen Krankenschein beantragen. Dann geht er zum Allgemeinmediziner. Der Allgemeinmediziner überweist ihn zum Facharzt, aber diese Überweisung muss wiederum vom Sozialamt genehmigt werden. Das Sozialamt bindet sich rück an das Gesundheitsamt, aber die Patienten selber, die werden da nicht vorgestellt. Also das Gesundheitsamt entscheidet praktisch nach Aktenlage.
In den meisten Landkreisen Brandenburgs erhalten Flüchtlinge mit der Erstaufnahme die elektronische Gesundheitskarte. Im Landkreis Märkisch-Oderland jedoch erst nach 15 Monaten. Roland Atscher hat auch nach 11 Jahren noch keine, weil er angeblich seine Mitwirkungspflichten verletzt hat. Aus dem gleichen Grund kürzte der Landkreis ihm seine Grundsicherung auf 151 Euro. Das Krankheitsbild von Roland Atscher kenne er nicht, sagt der Landrat des Kreises Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt, ein Sozialdemokrat. Aber jeder Flüchtling erhalte die medizinische Behandlung, die er brauche. Und er sagt,
Herr Atscher wirkt nicht mit bei der Ausreise, sein Asylantrag ist abgelehnt worden, er ist ausreisepflichtig. Und da haben wir klare gesetzliche Regelungen, die wir auch umsetzen. Und wie man nur die mangelnde Mitwirkung austariert, ist eine Debatte. Die Frage der Menschlichkeit ist eine Frage, die Sie natürlich jederzeit legitim stellen können. Und da ist ein Satz, der von vielen übernommen wurde. Barmherzigkeit ist natürlich nicht die Frage der Verwaltung. Ein Landrat hat die Recht zu sein und nicht barmherzig.
Mit anderen Worten heißt das, für die Menschlichkeit ist ein Landrat nicht zuständig?
Das ist nicht mit anderen Worten, sondern das zeigt, dass wir in einem Rechtsstaat leben, dass wir an Recht und Gesetz gebunden sind. Und ich alle, auch Asylbewerber, auch Deutsche, alle Menschen gleich behandeln muss.
Weil Roland Atscher keine Geburtsurkunde vorlegen konnte, stellte die kamerunische Botschaft ihm auch keine Papiere aus. Aber einen Zettel, auf dem steht, dass er sich um diese Papiere bemüht hat. Der Landkreis kürzte ihm trotzdem die Bezüge und stellt keine Gesundheitskarte aus. Roland leidet an Panikattacken, an Depressionen. Das hat mit seiner Krankheit zu tun, die immer noch nicht festgestellt ist. Im Gegenteil, die sich von Heim zu Heim verstärkt.
Im Heim, ich habe erlebt, 6 Männer mir geprügelt. Prügel mich, bam, bam, im Heim. Einfach so Nachbar und Nachbar. Leute, sie sind immer zusammen. Und dann plötzlich etwas passiert. Du bist nicht schuld, gar nichts. Plötzlich, ich schläge dir. Und damals, wenn ich hatte die richtige Nummer, hatte ich angerufen. Und hatte ich Grund zu sagen, dass ab diesem Tag übernachte ich nicht mehr in diesem Heim.
Roland kommt in ein anderes Heim. Wird auch dort die Panikattacken nicht los.
Im Litten ist auch passiert. Schickt jemand Bierflasche durch die Fenster. Da ist mein Fenster, Schreibtische und Stühle. Da lese ich. An dem Moment war ich im Bett. Und plötzlich durch das Fenster kommt eine Bierflasche, volle Bierflasche, komplett durch das Fenster. Nach dieser Tat hatte ich total Angst. Wo soll ich hin? Was wird da passiert?
die Behörden nicht mehr zu mir, die Flüchtlinge auch. Nur so solche Dinge bei mir passiert in Heimen mit Flüchtlingen.
Vielen Flüchtlingen konnte der Neuhardenberger Willkommenskreis eine Wohnung vermitteln. Einigen auch einen Job. Für Roland aber lief beinahe alles schief. Es ist nicht viel, was Horst und Hilde für ihn tun konnten. Immerhin gelang es ihnen, einen Platz in einer Gemeinschaftsunterkunft zu organisieren, in der Roland nun endlich ein Einzelzimmer hat.
Er hat dann in Münchenberg einen Platz bekommen und da wurde auch Rücksicht drauf genommen, dass er diese Panikattacken hatte. Du bist allein jetzt im Zimmer. Ja. Also diese Seite gibt es auch. Das ist mir wichtig zu sagen, dass es auch in der Verwaltung, dass es auch bei den Heimen dann Leute gibt, die, ja, ich sag's mal, die sowas wie Barmherzigkeit haben, die die Not sehen und die dann einfach unkompliziert helfen.
Für Horst und Hilde ist es Antrieb, Bestimmung, Aufgabe, den Geflüchteten zu helfen. Mit den anderen Mitgliedern des Willkommenskreises zu versuchen, die neuen und die alten Neuhardenberger Bürger einander näher zu bringen. Was kaum gelingt. Zur Gleichgültigkeit der Mitte kommt die Gewalt der Extremisten. Bei einem Fußballturnier zwischen Deutschen und Geflüchteten zum Beispiel, als eine Gruppe von Rechtsextremisten die Flüchtlinge drangsaliert. Zunächst verbal, dann körperlich.
Als die auf dem Weg waren nach Hause in die Gemeinschaftsunterkunft, ist ein Auto neben ihnen hergefahren und haben gesagt, wir machen heute Negerklatschen bei euch, ja, ihr Bananenfresser. Und das sind Sachen, die puh.
Ein paar Wochen später, am frühen Morgen des 19. September 2015, wird Sabine Töpfer, die sich auch im Willkommenskreis engagiert, von der Feuerwehrsirene geweckt.
Und mach die Augen auf so im Halbschlaf und denke, oh scheiße, die olle Straßenlampe vorm Haus ist schon wieder kaputt, weil die ist manchmal kaputt und flackert dann. Mach die Augen wieder zu. Und das Flackern hört aber nicht auf und hab dann erst aus dem Fenster geguckt und hab gesehen, dass mein Auto vor der Tür brennt.
Wenige Minuten später wird auch Hilde Nies-Nachtsheim wach.
Zwischen 3 und 3:30 habe ich das Gefühl, es ist so hell draußen. Und irgendjemand ist da, schreit was.
Ein paar hundert Meter vom Haus der Nachtsheims entfernt, läuft Sabine Töpfer auf die Straße. Die Feuerwehr trifft gerade ein. Sie will noch an ihr Auto. Die Hochzeit ihrer Tochter steht bevor und das ganze Auto ist voller Dekoration. Doch die Feuerwehrleute zerren sie weg.
Und während der Löscharbeiten zu meinem Auto kam ein neuer Anruf zu den Feuerwehrleuten, wo sie gesagt kriegten, ihr müsst ein Auto löschen gehen, da brennt ein Auto. Die Feuerwehrleute antworteten nur, na, wir löschen doch schon. Nee, ihr müsst dann weiter, da brennt noch ein Auto.
Hilde Nachtsheim weckt ihren Mann.
Horst, komm, da ist irgendwas passiert, dann gucken wir aus meinem Fenster oben und dann sehen wir, dass unser Auto brennt.
Nachtsheims haben zu dieser Zeit Besuch. In der renovierten Scheune übernachtet ein Freund der Familie mit seinem Sohn. Der brennende VW-Bus steht direkt daneben.
Und wir hatten riesen Schiss, wenn das Feuer überspringt, ja, dass denen was passiert. Wir haben geklopft, wie wahnsinnig, dass die rauskommen.
Das Feuer ist nicht auf die Scheune übergesprungen. Aber der VW-Bus brennt völlig aus. Auch Sabine Töpfers Auto ist nicht mehr zu retten. Als sie am selben Morgen ein asylfeindliches Flugblatt in ihrem Briefkasten findet, wird ihr klar, was passiert ist.
Haben uns ein bisschen angezogen, sind zu Horst und haben gesagt, so, heulen hilft uns jetzt nicht. Wir machen weiter, egal wer es war, und haben gesagt, verkriechen tun wir uns jetzt nicht oder jetzt erst recht nicht. Und haben uns schon den gleichen Tag noch im Ort sehen lassen. Und haben gesagt, wenn wir uns jetzt verkriechen, dann haben sie wahrscheinlich erreicht, was sie wollten.
Das war ein Schock. Es war wie, ich stand da oben und wir hatten den Bus von Freunden relativ preisgünstig bekommen, einen Campingbus. Ich habe den gerade eine Woche genossen. Wir waren an der Ostsee und in Mecklenburg-Vorpommern. War wunderschön.
Oberstaatsanwalt Ulrich Scherding, Frankfurt-Oder.
Die Erkenntnis war bei der Polizei relativ schnell da, denn ich sag mal, Inbrandsetzung von Fahrzeugen, das kommt relativ selten vor. Aber hier kam halt dieser Umstand dazu, dass die Eigentümer der Fahrzeuge Flüchtlingshelfer waren.
Die Polizei nimmt Personen mit szenetypischer Bekleidung fest. Rechtsextreme, die in der Region schon öfter in Erscheinung traten.
Die Personen wurden zufällig in einem PKW durch Polizeikräfte festgestellt, am Tag nach dem Brand. Und dazu kam, dass sich in dem Fahrzeug wohl auch ein leerer Benzinkanister vorgefunden hat, sodass man auch insofern einen Zusammenhang konstruiert hat.
Flüchtlinge kommen an den Tatort. Jetzt sind es Nachtsheims, die Zuspruch und Hilfe brauchen. Eine Fernsehkamera des RBB beobachtet die Szene.
They help us every time they are with us, so that's why they get this problem. If you are not here, they don't get this problem, but this, we are sorry.
2 Tage später kamen Flüchtlinge zu uns, ich glaube so 6, 8, wie eine Abordnung. Und die sagten zu uns, wir wollen nicht, dass ihr uns nochmal helft, damit euch nicht nochmal was Schlimmeres passiert. Das fand ich wahnsinnig, ja, dass die so solidarisch mit uns sind. Meine Wahrnehmung, was wichtig ist oder was unwichtig ist, was Sinn macht, wird durch Flüchtlinge wirklich, der Horizont wird erweitert, ja.
Es gab bei der Polizei dann Sondereinheiten, die sich besonders um diesen Vorfall gekümmert haben. Das war sehr aufwendig. Es wurden zum Beispiel Funkzellendaten ausgewertet. Das heißt, man konnte feststellen, welche Handynummern zur Tatzeit in diesem besagten Bereich eingeloggt waren. Das funktioniert und man hat dann auch herausgefunden, dass es sich bei diesen festgestellten Nummern um Telefonnummern handelte, die diesen Personen, die sich da politisch auch geäußert hatten, im Vorfeld zuzuordnen waren. So hat dann die Polizei im Laufe der Ermittlungen bestimmte Personen namhaft gemacht. Insgesamt wurden 15 Tatverdächtige ermittelt und man hat dann in der Folgezeit versucht, durch weitere Ermittlungen die Sache irgendwie nachzuweisen.
Ob sie sich vorstellen könne, wer dahinter stecke, fragten die Fernsehreporter am Morgen nach dem Brand Hilde Nies-Nachtsheim. Ja, antwortete sie, das könne sie.
Und das war die Bemerkung, die sozusagen dann Folgen hatte für mich. Also wo dann eine Frau mich auf dem Rewe-Parkplatz angegriffen hat, aber wirklich böse angegriffen hat. Also ihr Sohn, auch möglicherweise ein Rechter, war dabei, als das Auto gebrannt hat und hat gelöscht, Freiwillige Feuerwehr. Und der hat sich wo beworben? Bei
einer
Sicherheitsfirma, ja. Und der wurde dann irgendwie zurückgestuft. Und dann hat die Frau vor versammelter Mannschaft auf dem Rewe-Parkplatz, kamen immer mehr Leute, hat sie gesagt, Sie sind schuld. Sie sind schuld. Sie haben bewirkt, dass mein Enkelkind, ja, jetzt diese Stelle nicht kriegt. Ja, habe gesagt, wieso? Ja. Sie haben gesagt, wer da dabei war. Wie gesagt, ich habe nichts gesagt. Ja, ich habe nur gesagt, ich kann mir denken, wer. Ich kenne Ihren Sohn doch gar nicht, weiß gar nicht, wer das ist. Ja, und dann sind Sie noch schuld dran, dass mein Mann an Krebs erkrankt ist.
Es gibt ja einen ideellen Schaden und es gibt materielle Schaden. Und der ideelle Schaden ist schon der, dass uns das doch ziemlich psychisch, sagen wir mal, für eine gewisse Zeit in einen Schockzustand versetzt hat. Ne? Weil wir mit allem gerechnet hätten, aber nicht mit dem. Ja. Mittlerweile ist es so, dass wir sagen, ja, wir haben das gehabt, das ist bei uns passiert und ja, es gehört zu uns dazu.
Ermittler des polizeilichen Staatsschutzes beginnen sofort mit ihrer Arbeit. Jeden Stein hätten sie umgedreht, sagt Horst Nachtsheim. Um die wenigen Aktiven des Willkommenskreises Neu-Hardenberg scharen sich ein paar Sympathisanten. Aber die Mehrheit schweigt. Sabine Töpfer, die auch hauptamtlich Flüchtlingen geholfen hat, verlor ihren Job im Herbst 2017, 2 Jahre nachdem ihr Auto in Brand gesteckt wurde. Der Kreis Märkisch-Oderland hat ihre Stelle gestrichen. Sie war Integrationsbegleiterin für Flüchtlinge.
Und da waren in der Regel alle dankbar, dass jemand da war, der sie so ein bisschen begleitet hat. Und auch die Behörden, wo ich mit den Leuten war, waren dankbar, dass da jemand ist, der so den Mittler gemacht hat. Dass man sagen konnte, die erklären mir das und wir konnten in Ruhe hinterher irgendwo im Büro oder in der Unterkunft nochmal alles stundenlang durchgehen, wenn es drauf ankam, bis derjenige das dann tatsächlich verstanden hat. Weil so viel Zeit hatten die Behörde nicht.
Horst und Hilde Nachtsheim machen weiter. Vor Ort, konkret bei den Menschen, können sie etwas erreichen. Ihr Engagement in Gremien des Landkreises haben sie dagegen aufgegeben. Sie hatten das Gefühl, dass Politik und Verwaltung in ihnen keine Partner auf Augenhöhe sehen, sondern nur lästige Gutmenschen. Im Juli 2018 erläuterte Horst Nachtsheim Landrat Gernot Schmidt in einem 8-seitigen Brief, warum er sich aus den Gremien des Landkreises zurückzieht und sich nunmehr auf die Arbeit mit Geflüchteten vor Ort konzentriert. Einer der Gründe? Argwohn gegenüber den Willkommenskreisen. die Helfer einmal im Jahr mit Urkunde und Porzellanmedaille zu dekorieren, gerate zum blanken Zynismus angesichts der Fülle der bürokratischen Hindernisse, mit denen man ihnen die Arbeit erschwert, schreibt Horst Nachtsheim. Außerdem sagt er, es würden Schicksale produziert, die kaum auszuhalten sind. Wie das von Roland Atscher. Der Landrat?
Da bin ich sogar bei Ihnen. Wir können Menschen, die in solchen Zuständen leben, nicht über Jahre wegschließen. Da muss es aber eine bundesdeutsche Regelung geben. Und da muss es nicht die Einzelfallregelung eines Herrn Landrates oder jemand anderes geben, der gottgleich die Fälle, die er kennt, dann an allen willkürlich vorbei entscheidet und andere, die er nicht kennt, so weiterlaufen lässt.
Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen ja keine Gesetze außer Kraft setzen. Ja? Aber wir wissen, dass es seitens der Verwaltung enorme Ermessensspielräume gibt. Ja? Dass hier einzelne Personen entscheiden. Und das sind auch Verhandlungsspielräume. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen, dass wir sagen, wir erleben hier und hier die Not dieser Leute. Könnte man nicht seitens der Politik, seitens der Verwaltung hier eine gewisse Abhilfe schaffen?
Es wird langsam kalt im Garten. Horst Nachtsheim hat eine Flasche seines selbst gekelterten Apfelsaftes aus dem Keller geholt. Er und seine Frau werden weitermachen. Werden sich um Roland Atscher kümmern und um die vielen anderen. Und irgendwann wird alles gut. Aber sie machen sich keine Illusionen, dass sie das noch erleben werden.
Ich denke, dass das ein ganz, ganz langer Prozess sein wird. Und da kann man nicht in Monaten irgendwie rechnen. Ich habe viel Zeit in meiner Kindheit und Jugend am Stuttgarter Hauptbahnhof verbracht. Und ich habe diese Gastarbeitergeneration, die Anfang der 60er Jahre gekommen ist, ich habe das alles erlebt. Und ich denke, in Westdeutschland, es hat etwa 30, 40 Jahre gedauert, bis der Antonio dann nicht mehr der Ithaker war, sondern bis der Antonio der Freund war, der mit einem im Fußballverein gespielt hat. Und ich denke, man muss hier sehr viel Zeit in Kauf nehmen, bis Flüchtlinge auch Nachbarn sind, bis sie Freunde sind.
Was schwerer wiegt? Die Brandstiftungen, die Gewalt der Extremisten oder die Gleichgültigkeit der Mitte? Die Brandanschläge können die Flüchtlingshelfer mit der Zeit hinter sich lassen, auch wenn die Täter nie verurteilt wurden. Oberstaatsanwalt Ulrich Schierding.
Es hat Durchsuchungen gegeben, es hat Auswertung von Telekommunikation gegeben, also Telefonate und Chatverläufe, E-Mail-Kontakt zwischen Beteiligten, bei denen man den Eindruck gewinnen konnte, dass man über diesen Sachverhalt Brandstiftung kommuniziert hat, dass es vielleicht auch Täterwissen gab, aber letztlich unterm Strich, man konnte weder nachweisen, wer den Brand gelegt hat, noch wer an den Vorbereitungshandlungen beteiligt war.
Der Tatverdacht gegen die Beschuldigten konnte nicht erhärtet werden im Sinne eines hinreichenden Tatverdachtes, der eine Anklageerhebung rechtfertigen würde.
Nicht nur wegen der verursachten Schäden, also zwei Fahrzeuge sind verbrannt, darüber hinaus, wenn man davon ausgeht, mal oder einfach unterstellt, die Täter hätten die Straftat deswegen ausgeführt, um diese Personen unter Druck zu setzen, sie vielleicht davon abzuhalten, sich weiterhin um Flüchtlinge zu kümmern. Das gibt der ganzen Geschichte ja eine ganz andere Bewertung, nämlich ein besonderes Maß an Verwerflichkeit, politische Ziele durchzusetzen durch Straftaten. Da hätte man sicherlich sich im Bereich Freiheitsstrafen bewegt.